Lasst uns Gottes Wort ehren, indem wir aufstehen und ich uns den Predigttext für heute Morgen vorlese. Aus Apostelgeschichte, Kapitel 4, und ich lese uns die Verse 23 bis 31. Apostelgeschichte, Kapitel 4, die Verse 23 bis 31. Hier heißt es in Gottes Wort: Als sie aber entlassen waren, das ist Johannes und Petrus, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Lasst uns beten. Unser Gott und Vater, wir preisen dich, denn du herrschst über alle Dinge. Du hast den Himmel und die Erde und das Meer gemacht und alles, was in ihnen ist. Und voller Ehrfurcht treten wir nun vor dein heiliges Angesicht und wollen auf deine Worte hören. Du sprichst in deinem Wort: Auf den will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Herr, hilf, dass wir jetzt dein Wort ernst nehmen und voller Ehrfurcht zittern vor deinen heiligen Worten. Hilf, dass wir dich durch die Lehre deines Wortes mehr lieben, uns mehr an dir erfreuen und dir noch inniger und entschlossener nachfolgen, Herr. All das beten wir zu deiner Ehre und im Namen unseres geliebten Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Nimm gerne Platz. Der Pastor, der mich vor, ja, über 10 Jahren, ist es schon her, mich getauft hatte, stellte mir häufig, wenn er mich sah, 3 Fragen. Er fragte mich: Hast du Liebe zum Herrn? Hast du Liebe zu seinem Wort? Und hast du Liebe zu seiner Gemeinde? Ich musste mich also fragen, bin ich im Gebet? Gehorche ich Gott, also habe ich Gott lieb? Habe ich das Wort lieb? Studiere ich die Bibel? Nehme ich sie zu Herzen? Aber auch, habe ich die Gemeinde lieb? Also wenn ich mich sonntags früh aufmache, um zum Gottesdienst zu gehen, habe ich dann die Geschwister lieb? Bin ich gerne hier? Bist du heute Morgen gerne hier? Warum hat mein Pastor mich das gefragt, ob ich die Gemeinde lieb habe? Nun, er wollte sich erkunden, wie es mir geistlich geht. Und das sollte uns allen klar sein. Es ist ein sicheres Kennzeichen für einen geistlichen Niedergang, der zum kompletten Abfall führen kann, wenn man die Gemeinde Jesu Christi nicht lieb hat. Wenn man von der Gemeinde Jesu Christi geringschätzig denkt, wenn die Liebe zur Gemeinde erkaltet ist, dann ist das ein sicheres Kennzeichen dafür, dass du im geistlichen Verfall und im Niedergang lebst. Denn die Bibel sagt, die Gemeinde ist das Haus, der Tempel des lebendigen Gottes. Die Bibel sagt, die Gemeinde ist die Braut Jesu Christi, ja sein Leib selbst. Die Bibel lehrt uns, dass es ein herrliches unfassbares Vorrecht, Privileg ist, dass man zu seiner Gemeinde gehören darf, weil er sie durch sein kostbares Blut erkauft hat. Ein wahrer Christ kommt also nicht bloß zum Gottesdienst, um Zeit abzusitzen und irgendwie vielleicht einfach nur aus Pflichtbewusstsein, sondern weil er den Herrn liebt und seine Geschwister. Deine Einstellung zur Gemeinde ist tatsächlich ein Gradmesser für deine Geistlichkeit und deine Liebe zu Christus selbst. Und hör mal, wenn du nicht erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, so wie wir es hier gerade gelesen haben, dann bist du zumeist erfüllt mit der Fülle des Kritikgeistes. Beides verträgt sich nicht miteinander. Der Heilige Geist wird betrübt, wenn wir von der Gemeinde und von unseren Geschwistern geringschätzig denken und sie herablassend behandeln. Wer Geist erfüllt, das ist doch immer erfüllt mit der Liebe zu den Geschwistern. Und wer Christus ehren will, der wird auch die Gemeinde mit größter Hochachtung begegnen, denn sie ist schließlich die Braut Christi. Und welcher wahrer Christ sollte bitte abfällig von der Braut Jesu Christi reden? Das passt nicht zusammen. Die Weise, wie du deine Geschwister und die Gemeinde behandelst, ist die Weise, wie du Christus selbst behandelst. Versteht mich nicht falsch, in der Gemeinde gibt es viele Dinge, die man sicherlich beanstanden kann, die vielleicht nicht so gut laufen. Aber die Frage ist, in welchem Geist siehst du Dinge? Im Geist der Liebe oder im Kritikgeist der Lieblosigkeit? Spurgeon sagte einmal, die Gemeinde ist nicht perfekt, aber wehe dem Menschen, der Gefallen daran findet, auf die Fehler der Gemeinde zu zeigen. Christus hat seine Gemeinde geliebt, lasst uns das Gleiche tun. Ich bezweifle nicht, dass der Herr weitaus mehr Fehler in seiner Gemeinde sehen kann als ich. Und ich bin ebenso sicher, dass er überhaupt keine Fehler sieht. Warum? Weil er diese Fehler mit seiner Liebe bedeckt. Diese Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Er beseitigt all ihre Schmutzflecken mit seinem kostbaren Blut, das alle Sünden seines Volkes reinwäscht. Ein Christ, der Christus ähnlich ist, wird die Gemeinde lieben und über alle Maßen wertschätzen. Und er wird sich im höchsten Maße davor hüten, dass er auch nur eine Sekunde abfällig von der Gemeinde denkt. Sondern er wird sich darum bemühen, dass sie von ihren Fehlern gereinigt wird. Spurgeon sagt dann weiter, gib dich selbst der Gemeinde hin. Wenn ich erst dann einer Gemeinde beitreten würde, wenn ich eine perfekte Gemeinde fände, so wäre ich niemals einer beigetreten. Und in dem Moment, wenn ich ihr beigetreten wäre, so ich überhaupt eine fände, so hätte ich die perfekte Gemeinde verdorben. Denn sie wäre nicht länger eine perfekte Gemeinde, nachdem ich ein Mitglied von ihr geworden bin. Dennoch, unvollkommen wie die Gemeinde auch ist, sie ist dennoch der liebste Ort für uns auf Erden. Habt ihr das gehört? Dennoch, unvollkommen, wie die Gemeinde auch ist, sie ist dennoch der liebste Ort für uns auf Erden. Als die, die sich dem Herrn hingegeben haben, alle die, die sich dem Herrn hingegeben haben, sollen so schnell wie möglich sich auch dem Volk des Herrn hingeben. Wie ich bereits gesagt habe, die Gemeinde ist fehlerhaft. Aber das ist keine Entschuldigung, um ihr nicht beizutreten, wenn du dem Herrn gehörst. Noch dürfen dich deine eigenen Fehler davon abhalten, denn die Gemeinde ist nicht die Institution der perfekten Leute, sondern das Heiligtum, welches aus Sündern besteht, die allein aus Gnade errettet wurden. Obwohl sie errettet wurden, sind sie immer noch Sünder und brauchen alle Hilfe, die sie erhalten können von dem Mitgefühl und der Anleitung ihrer Glaubensgeschwister. Die Gemeinde ist das Krankenhaus für Gottes schwache Kinder, wo sie genährt werden, groß und stark werden. Sie ist die Herde der Schafe Christi und das Haus seiner Familie. Habt ihr das gehört? Jetzt noch einmal diesen Einsatz. Dennoch, unvollkommen, wie die Gemeinde auch ist, sie ist dennoch der liebste Ort für uns auf Erden. Anstatt sich also damit zu beschäftigen, was man alles an der Gemeinde aussetzen könnte, wäre es, denke ich, gut für uns, wenn wir darüber nachdenken, was wir alles an der Gemeinde wertschätzen könnten. Und das wollen wir heute Morgen tun. Der Predigttext, den ich vorgelesen habe, der zeigt uns einige Dinge, die wir an der Gemeinde Jesu Christi wertschätzen können. Ich möchte aus dem Text einmal 7 Dinge herausgreifen, die wir an der Gemeinde wertschätzen können und die wir nirgendwo anders finden in dieser Welt. 7 Gründe, warum dir die Gemeinde, unvollkommen wie sie auch sein mag, der allerliebste Platz auf der Erde sein sollte. 7 Gründe. Der erste Grund ist, die Gemeinde ist deine Familie. Die Gemeinde ist deine Familie. Johannes und Petrus predigen ja da im Tempel. Die politischen und religiösen Führer dort sehen das nicht gerne. Sie werden bedroht, sie werden ins Gefängnis geworfen, sie werden dann freigelassen. Ja, und was machen jetzt Petrus und Johannes? Was steht dort im Text? Vers 23. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Ihren und verkündigten ihnen alles. Habt ihr das gehört? Das ist der erste Grund, warum die Gemeinde der liebste Ort sein sollte auf Erden. Die Gemeinde ist deine Familie. Dieser Ausdruck, sie kamen zu den Ihren, meint in der Bibel, sie kamen zu ihren Hausgenossen, zu ihrer Familie. Zu den Ihren. Das ist die Familie. Und damit ist die Gemeinde Jesu Christi gemeint. Die Gemeinde. Petrus und Johannes. Die Hausgenossen. In Galater 6, Vers 10 heißt es, lasst uns also nun, wie wir Gelegenheiten haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Wir sind Hausgenossen. Wir sind eine Familie. Dahin gehen Petrus und Johannes. Denn wohin sonst sollten sie gehen? Das sind die Ihren. Ihre Hausgenossen. Und hört mal, ist das nicht ein Trost, mitten in schwerer Prüfungen, in Anfechtungen und Stürme, das, was gerade Johannes und Petrus erlebt haben? Sie haben eine Adresse. Sie gehen zu den Ihren, zur Gemeinde. Jeder, der an Christus glaubt, aus Gott geboren ist und zum Leib Jesu Christi gehört und verbindlich dazugehören will, sich hier anschließt, ist Teil der Familie Gottes. Aber Achtung, die Gemeinde besteht aus Gottes Auserwählten, nicht aus deinen Auserwählten. Gott ist der, der sich die Erlösten aussucht und nicht du. Das ist Gottes Sache. Familie kann man sich nicht aussuchen. Manche in der Gemeindefamilie mögen ziemlich komisch sein und viele Macken haben wie ich. Aber wenn du ein wahrer Christ bist, dann wirst du sprechen, das sind die meinen. Mit all ihren Macken, mit all ihren Unvollkommenheiten, sie sind meine. Sie gehören mir. Ich bin Teil der Gemeinde. Jesus sagt in Johannes Kapitel 10, Vers 14, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. So redet er über die Gläubigen. Kannst du auch so über die Gläubigen reden, dass das die deinen sind, dass du zu ihnen gehörst? Hast du die Gemeinde lieb? Es mangelt dir sehr an Christus Ähnlichkeit, wenn du nicht liebst, was Christus liebst und er liebt und er liebt nichts mehr als seine Gemeinde. Letzte Woche saß ich im Wartezimmer bei einem Arzt und als ich da so saß, dachte ich darüber nach, dass viele sich Gemeinde so vorstellen. Alles aus dem Blick einer Konsumgesellschaftshaltung und aus dem Individualismus heraus. Nämlich für manche ist Gemeinde wie so ein Wartezimmer beim Arzt. Man sitzt dort, weil man hofft, dem Arzt zu begegnen. Ja, weil man sich was erhofft, vielleicht Hilfe von diesem Arzt. Aber mit den anderen Kranken im Wartezimmer hat man nicht viel zu tun. Sucht man auch überhaupt nicht die Gemeinschaft. Aber so ist nicht die Gemeinde. Du kannst nicht einfach zur Gemeinde kommen, weil du hoffst, eine schöne Predigt zu hören, Gott zu begegnen und das war's. Die Gemeinde ist ein Leib. Die Gemeinde ist kein Wartezimmer, wo die anderen Kranken dich nicht interessieren. Die Gemeinde ist, wie Spurgeon sagte, das Krankenhaus für Gottes schwache Kinder, wo sie genährt werden und groß und stark werden. Und obwohl sie errettet wurden, sind sie immer noch Sünder und brauchen alle Hilfe, die sie erhalten können, von dem Mitgefühl und der Anleitung ihrer Glaubensgeschwister. Die Gemeinde ist der Ort, wo man sich geschwisterlich und in Liebe dient, um als Christ zu wachsen. Ein Christ, der wirklich wiedergeboren ist, hat das von Gott geschenkte Bedürfnis, Gemeinschaft mit seinen Geschwistern zu haben. Petrus sagte einmal in 1. Petrus 1, Vers 22, ihr habt eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt. So liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Das heißt, ein Christ muss nicht so tun, als ob er seine Geschwister liebt. Er muss das nicht schauspielern oder so ein nettes Lächeln einfach aufsetzen. Es ist eine Realität in seinem Leben. Johannes sagt, also diese beiden, die dort zur Gemeinde gehen, zu den Iren, also jetzt mal Johannes. Johannes sagt in seinem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, ab Vers 20, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe. In Kapitel 5 dann, Vers 1, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren, und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist, also seine Geschwister. Du kannst nicht sagen, dass du zu Gott gehörst, aber du willst nicht zur Familie Gottes gehören. Das passt nicht zusammen. Und es ist ein Zeichen für geistlichen Verfall, geistlicher Kälte, wenn du nicht die Gemeinschaft der Heiligen aufsuchen willst. Nächstes Mal, wenn wir weitergehen in der Apostelgeschichte, möchte ich gerne darüber sprechen, was es bedeutet, ein Herz und eine Seele zu sein und wie wir dann unsere Zunge hüten müssen davor, schlecht zu reden über unsere Geschwister. Aber das möchte ich nächstes Mal gerne weiter besprechen. Aber der Grund, warum dir die Gemeinde der schönste und der liebste Ort auf Erden sein sollte, ist, weil die Gemeinde deine Familie ist. Das Zweite ist, die Gemeinde betet mit dir und trägt dich im Gebet. Hier heißt es in Vers 23, als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Vers 24, sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Okay, sie gehen zu ihrer Familie und was erleben sie dort? Die Gemeinde betet. Ja, Christen mögen unterschiedlich sein, vom Kleidungsgeschmack vielleicht, Musikgeschmack oder sonstigen Geschmäckern, aber in dem einen sind sie sich doch einig. Im Gebet müssen sie eins sein. Und darum kannst du die Gemeinschaft der Gemeinde wertschätzen, weil dort gebetet wird zu Gott. Weißt du, du magst viele Freunde haben, viele Bekannte und Arbeitskollegen. Manche sind, davon sind die vielleicht sogar sympathischer als so manche Geschwister. Aber mit wem, sag mir bitte, kannst du dich eins machen im Gebet vor Gott? Das kannst du allein mit deinen Geschwistern. Und wer betet für dich persönlich als allein die Gemeinde? Jakobus 5, Vers 16, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Welch ein Segen ist das Gebet in der Gemeinschaft der Heiligen. Immer wieder wird es in der Apostelgeschichte genannt. Apostelgeschichte 1 heißt es, diese alle verharrten einmütig im Gebet. Apostelgeschichte 2 heißt es, sie verharrten in den Gebeten. Die Gemeinde betet. Und sie betet hier auch für Petrus und Johannes, die gerade gekommen sind, so viel Anfechtung erlebt haben, und für die anderen Prediger. Sie treten ein in Fürbitte und das wird erhört. Was glaubst du wohl, wie viel Segen dir begegnet ist, weil Geschwister für dich gebetet haben? Ich glaube, wir haben keine Ahnung, wie wir gesegnet werden darum. In Epheser 6, Vers 18 heißt es, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu, in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Ist dir Gebet wichtig? Dann wirst du auch die Gemeinde wertschätzen, die betet. Darum sollte dir die Gemeinde der liebste Ort auf Erden sein, weil hier zu Gott gebetet wird und die Heiligen auch für dich beten. Das Dritte ist, die Gemeinde teilt deinen Glauben. Petrus und Johannes predigen, dafür werden sie ins Gefängnis geworfen, die Führer des Volkes schenken ihnen keinen Glauben, aber die Gemeinde, es heißt in Vers 32, schauen wir uns ein anderes Mal an, die Menge aber derer, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde besteht aus Gläubigen. Die Gemeinde ist es, die mit dir deinen Glauben teilt. Die Frage, was glaubt jetzt diese Gemeinde, die finden wir beantwortet in dem Gebet, was sie beten. Weil das, was sie beten, das glauben sie tatsächlich auch. Sie beten ja, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes, Davids gesagt hast, warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen, gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. In diesem Gebet sehen wir, was die Gemeinde glaubt. Sie glaubt an Gott, den Dreieinigen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Sie glaubt, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist. Sie glaubt, dass Gott über alles regiert, ausnahmslos. Sie glauben an Prädestination, an Vorherbestimmung, denn sie sagen ja, Jesus Christus wurde hingerichtet gemäß dem Ratschluss Gottes. Alles geschieht so, wie er es sagt. Sie glauben an die Heilige Schrift, nämlich, dass die Bibel Gottes Wort durch den Heiligen Geist inspiriert ist, denn sie sagen ja, der Heilige Geist hat durch David geredet und das steht in den Psalmen. Und sie glauben, dass dieses Wort aktuell für uns gilt, denn sie sagen, genau so ist es jetzt geschehen. Sie glauben an Gebetserhörungen, denn sie beten und glauben tatsächlich und erwarten, dass Gott sie hört. Sie glauben, dass Jesus der Gesalbte ist, das bedeutet der Messias, der einzige Retter und König und einziger Erlöser. Sie glauben, dass Jesus auferstanden ist, denn tatsächlich glauben sie ja, dass Jesus Macht hat zu wirken, große, gewaltige Machttaten zu wirken. Sie glauben an die Notwendigkeit der Evangelisation, denn sie beten darum, dass Gott sie erfüllt mit Kraft, um zu reden. Seht ihr, diese Gemeinde, diese Familie teilt den Glauben von Petrus und Johannes. Hier sind sie zu Hause. Und sag mir bitte, mit wem kannst du diese Wahrheiten glauben und bekennen, wenn nicht mit der Gemeinde? Wer glaubt diese Dinge denn noch in dieser Welt, in der wir leben? Als allein die Christen. Ich weiß noch, als ich damals durch Gottes Gnade durch ein Traktat zum Glauben gekommen bin, kannte ich keine Gemeinde. Und ich habe gelitten darunter. Und in mein Gebetstagebuch habe ich Tag für Tag reingeschrieben, Herr, leite mich zu einer Gemeinde. Ich möchte Menschen finden, die genau das Gleiche glauben wie ich. Und dann irgendwann hat der Herr in seiner Gnade mich zu einer Gemeinde geführt, als 17-Jähriger, zu einer Gemeinde mit ausschließlich 70-jährigen Senioren. Und wir hatten so gesehen nichts miteinander gemeinsam. Oh doch, sie glaubten das Gleiche wie ich. Und ich wusste, ich bin zu Hause. Die Gemeinde war eine Oase für mich, weil auf den Menschen, auch gestern, wenn wir draußen sind beim Evangelisieren, Tausende laufen um uns herum. Wer von ihnen glaubt das, was wir glauben? Seht ihr, die Gemeinde ist eine Oase in dieser Welt, wo wir leben. Die Gemeinde ist der schönste und liebste Ort für einen Christen auf Erden, weil hier ein Herr, ein Glaube und eine Taufe ist. Petrus und Johannes trafen auf so viel Unglaube, aber nicht in der Gemeinde. Hier wird nicht gestritten um irgendwelche Lehren. Hier wird nicht in Frage gestellt, wer Gott ist, wer die Welt geschaffen hat, dass das das heilige Wort Gottes ist. Darüber wird hier nicht diskutiert, wir glauben das. Wo findest du das sonst als allein in der Gemeinde? Ist dein Glaube dir etwas? Ist dein Glaube etwas, was du wertschätzt? Dann wirst du auch die gläubige Gemeinde wertschätzen. Das ist ein weiterer Grund, warum dir die Gemeinde der schönste Ort sein sollte auf Erden. Das vierte ist, in der Gemeinde hörst du Gottes Wort. Wir haben ja gerade gelesen, die zitieren ja aus dem Psalm 2 und wenden das auf die Situation an, die sie gerade erleben. Das heißt, in der Gemeinde wird das Wort Gottes gelesen und ausgelegt und angewandt auf das Leben der Zuhörer. Na klar, kannst du auch die Bibel für dich alleine lesen und das ist gut, wichtig, deine Pflicht. Aber heißt es nicht auch in Gottes Wort, zum Beispiel in Kolosser 3, Vers 16, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Wisst ihr, das Wort Gottes ist heute nur noch, oder die Predigt von Gottes Wort ist heute nur noch mit einem Klick entfernt. Nur noch ein Klick entfernt. Im Internet gibt es gute Predigten, es gibt gute Bücher, die man lesen kann von Bibellehrern, es gibt Radioandachten und so weiter. Versteht mich nicht falsch, ich finde das alles gut. Ich bin für die Verbreitung von Gottes Wort. Aber bei manchen führt das dazu, dass sie eine Geringschätzung haben für das Wort Gottes, das verkündigt wird in einer lokalen Ortsgemeinde vor Ort. Ja? Predigt und Lehre ist heutzutage so gut über die Medien zu erreichen, dass die Predigt in der Gemeinde für manche nur noch Überschussware ist. Weil sie denken, sie haben ja alles und kriegen ja alles, was sie brauchen, online. Aber hier in Apostelgeschichte 4 sehen wir, dass die Gemeinde Psalm 2 nimmt, das auf die Situation mit Petrus und Johannes und der Gemeinde anwendet und dadurch alle gestärkt und ermutigt werden und ins Gebet kommen. Hör mal, ein Internetprediger, so gut er auch sein mag, er kennt dich nicht. Er ist nicht auf seinen Knien für dich. Er leidet nicht mit dir. Er hat keine Verantwortung über deine Seele als Ältester. Internetprediger sehen nicht dein Leben und sehen nicht, was du brauchst in der Situation, in der du stehst. Woche für Woche sind Männer in der Gemeinde, die persönlich für dich auf den Knien liegen und um Weisheit beten, dass sie das Wort in deine Situation hineinsprechen. Die Gemeinde ist also der Ort, wo der Herr durch sein Wort zu dir persönlich sprechen will. So hat er das verordnet. Ist das Wort Gottes also etwas, das du wertschätzt, dann wirst du auch die Gemeinde wertschätzen, wo das Wort Gottes für dich persönlich gepredigt wird. Das ist ein weiterer Grund, warum die Gemeinde für dich der liebste Ort auf Erden sein sollte. Das fünfte ist, die Gemeinde sucht die Ehre Jesu Christi. Sie beten ja hier, dass doch der Name Jesu verherrlicht wird, dass durch den Namen des Herrn Jesus Christus große Dinge geschehen und dass das Wort mit Freimütigkeit verkündigt wird. Das heißt, die Gemeinde hat einen Wunsch. Sie will, dass Jesus geehrt wird. Er soll gerühmt werden. Petrus und Johannes wurden ja bedroht, gefangen genommen. Und die Gemeinde weiß ja, eigentlich wurden nicht wir angegriffen, sondern der Gesalbte Gottes. Gegen ihn sind sie aufgestanden. Er wurde angefeindet. Und der Gemeinde geht es nicht um die eigene Ehre, wie wir gelesen haben. Nicht uns, oh Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib alle Ehre. Und wie wir gelesen haben, als die Assyrer kamen und Israel, Jerusalem angegriffen haben, was sagen sie denn? Was betet denn der König? Er sagt, es geht um dich und deine Ehre. Hier wirst du verspottet. Und so war das bei der Gemeinde hier in Apostelgeschichte 4. Und sagen, Gott, du bist doch der Herrscher aller Dinge. Greif ein, wirke. Gib deinem Sohn, den Gesalbten, alle Ehre. Du große Dinge. Und jetzt sag mir bitte, wer wünscht sich denn noch, dass Jesus Christus geehrt wird? Dass er gerühmt wird? Dass die Ehre Jesu aufgerichtet wird? Wer denn noch? Wenn nicht allein die heilige Gemeinde Jesu, seine Braut. Die Gemeinde hat einen Zweck und ein Ziel. Dafür wurde sie erkauft mit dem Blut Jesu Christi, nämlich die Ehre des Herrn Jesus Christus. In Epheser 5 steht das klipp und klar. Da ist es, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie zu reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Habt ihr das gehört? Die Gemeinde hat einen Zweck, nämlich Jesus zu verherrlichen. Ist dir die Ehre Jesu Christi wichtig, dann wirst du auch die Gemeinde wertschätzen, wo Jesus Christus geehrt wird. Das sechste ist, die Gemeinde ist die Gemeinschaft, wo Gottes Kraft ist, wo Gottes Kraft erlebbar wird. Da heißt es ja, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Gott hört auf das Gebet seiner Gemeinde. Das ist der Ort, wo er große Kraft verleihen möchte. Die Städte bebt, weil der Herr will seine Gemeinde gebrauchen, um durch das Evangelium die ganze Welt zu erschüttern.
Es gefällt Gott seit jeher, in seiner Gemeinde, in der Gemeinschaft der Heiligen, mit dem Heiligen Geist zu erfüllen und mächtige Dinge zu wirken. Manche fragen sich, warum sie so geistlich schwach sind, aber gehen nicht zur Gemeinde. In der Gemeinde will der Herr dich stärken, dich mit dem Geist erfüllen, dich befähigen, um auch ein mächtiger Segen für andere Menschen zu sein. Weißt du, wenn dir Gottes Geist wichtig ist, wenn dir Gottes Kraft wichtig ist, dann wirst du auch die Gemeinde Jesu Christi wertschätzen, wo Gottes Gegenwart ist und wo er in Macht wirkt. Der letzte Grund, den ich nennen möchte, warum die Gemeinde, die der liebste Ort auf Erden sein sollte, ist: die Gemeinde dient Gott. Das siebte, die Gemeinde dient Gott. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sie gehen raus, bezeugen Jesus. Und sag mir, wer in dieser Welt dient denn dem Herrn noch als allein seine Gemeinde? Wer bezeugt Christus? Mit wem kannst du gemeinsam Gott dienen, wenn nicht mit der Gemeinde? Paulus lehrt in Epheser Kapitel 4, dass alle Gaben, die der Heilige Geist so gibt, dass er sie der Gemeinde schenkt. Mit welchem Ziel? Nämlich, damit alle Heiligen für das Werk des Dienstes ausgerüstet werden, damit der Leib Christi wächst. Der Heilige Geist gibt Gaben, damit du dienst. Und was soll daraus entstehen? Dass der Leib wächst, dass die Gemeinde größer wird, heranreift, reifer wird in Christus. Wirklich dienen dem Herrn kannst du laut diesem Vers in der Gemeinde allein, durch die Gemeinde. Natürlich dienst du auch außerhalb der Gemeinde. Aber kommst du nicht aus der Gemeinde heraus? Dienst mit Segen aus der Gemeinde heraus, weil du in der Gemeinde die Auferbauung, die Gaben und all das empfängst durch den Geist? Wenn es dir wichtig ist, dass Gott gedient wird, und wenn es dir wichtig ist, dass du Gott dienst und dass Christus bezeugt wird, dann wirst du die Gemeinde wertschätzen. Darum sag mir, mit wem kannst du geistliche Gemeinschaft haben? Wer ist deine geistliche Familie, wenn nicht die Gemeinde? Wo wird gebetet? Der Herr angebetet. Und wer betet für dich, wenn nicht die Gemeinde? Wer teilt deine Glaubensüberzeugungen, wenn nicht die Gemeinde? Wo hörst du Gottes Wort ausgelegt auf dein persönliches Leben von Menschen, die dich kennen und die auch für dich verantwortlich sind vor dem Herrn? Das ist allein in der Gemeinde. Wo wird Jesus verherrlicht und seine Ehre gesucht? Allein in der Gemeinde. Wo wird Gottes Kraft erlebt und sein Wirken gesucht, sodass man dann zum Segen ist für andere, als allein in der Gemeinde? Und wer dient Gott und wer bezeugt Christus in dieser verlorenen Welt? Allein die Gemeinde Jesu Christi. Darum will ich dich fragen, hast du die Gemeinde lieb? Möge der Herr jeden von uns schenken, dass wir die Gemeinde trotz all ihrer Fehler, als den liebsten Ort auf Erden sehen. Amen. Amen.